Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hey Lynn, schön dich zu sehen. Ich bin in Weihnachtsstimmung.
Ja, ich langsam. Auch. Vor allem seitdem du mir diese Plätzchen hier gerade hingelegt hast.
Die habe ich mit Tries gebacken. Tries und ich haben wir gesagt, das war im November noch. Und er hat dann darauf bestanden, dass wir im Dezember aber auch Plätzchen backen müssen. Ne? Mhm. Das war ihm wichtig. Er hatte ein bisschen Angst, dass wenn man im November Plätzchen backt, dass man sozusagen dann für den Dezember das schon vergeben hat. Und das wäre natürlich voll mies gewesen. Ne?
Ja, sehr süß. Also das Rezept, ich mache gerade den großen Fehler und esse beim Aufnehmen. Aber dieses Rezept kannst du mir mal geben.
Ja, das ist super, ne? Mhm. Vor allem, das hat so eine Handyversion, dieses Rezept. Das heißt, dann wird es einem so passgenau. Kennst du das, wenn man das im Internet googelt? Und dann mit dem Handy und dann das die ganze Zeit so verrutscht, weil die Webseiten eigentlich zu groß sind und man dann die ganze Zeit so sucht, wo muss noch mal was rein?
Ja, das macht den Familienalltag leichter, wenn das hinhaut, ja.
Oh ja. Und als wir die gemacht haben, da war es so, dass ich ein ganzes Blech lang nichts ausstechen durfte. Das hat er ganz allein gemacht, ne? Krass. Wo man dann auch so merkt, so, okay, die werden jetzt größer. Hm. Und dann merkt man so, man ist so Zuschauer. Man darf den Teig machen, man darf den Ofen anmachen. Mhm. Ansonsten darf man zugucken.
Ist bei uns so umgekehrt. Mio will alles machen. Mhm. Aber wenn es dann so an die Sachen geht, die so ein bisschen Geduld erfordern und so ein bisschen Konstanz, dann ist so einmal ausstechen, Mama, den Rest kannst du machen.
Ja. Aber immerhin kommt man dann voran, gell?
Ja, ja.
Auf jeden Fall, wir sind in Weihnachtsstimmung. Wir machen heute auch unsere letzte Folge, unsere Weihnachtsfolge. Und deswegen gibt es heute auch gar keine Kategorien und gar nichts.
Nicht.
Sondern wir reden über unsere drei liebsten Bücher, mehr oder weniger.
Aus diesem Jahr, genau.
Genau, also weil bei mir wird es vielleicht ein bisschen mehr. Aber egal, darüber reden wir wann anders. Fangen wir mal an. Wollen wir mal unsere Top 3 von hinten?
Unsere Top 3 von hinten, ja, das können wir
also
machen.
Immer abwechseln so.
Okay.
Dann fang du doch mal an. Was ist dein drittliebstes Buch, wenn man das so sagen kann? Aber was ist in diesen Top 3 sozusagen, welches Buch hast du da jetzt?
Also dieses Jahr war für mich absolut grandios und auch durch eine Veranstaltung Teil einer langen Auseinandersetzung, das Buch Drift von Kate Zimbrino. Mhm. Und ja, im Prinzip ist das ein Text, der versucht, das Hier und Jetzt, also den immer wieder verstreichenden Moment, die aneinanderhängenden Momente einzufangen, schriftlich.
Also quasi wie so ein übergenaues Tagebuch?
Ja, also, und gleichzeitig arbeitet es dann irgendwie doch sehr, sehr lückenhaft und hat gar nicht diesen Anspruch der Vollständigkeit, aber es geht so darum, den Moment einzufangen. Irgendwie so eine Art, wie heißt denn das, wenn man so Erdbeben aufzeichnet?
So ein seismografisches Aufzeichnen
von Emotionen, Ereignissen und so weiter. Es gibt ja verschiedene Texte, die das versuchen. Ich glaube, ein auch hier recht bekanntes Beispiel ist ja die Heilige Schrift.
Von Wolfram Lotz.
Genau, das hier funktioniert ein bisschen anders. Das ist auch überhaupt nicht mit Daten versehen, also keine Tagebuchart und Weise, die sich jetzt gut verorten lassen würde und in der Zeit sich einordnen würde, sondern das ist wirklich so eine Art Zettelkasten. Und dieses Gefühl beim Lesen ist teilweise, man schüttelt so einen Zettelkasten um, auf dem diese Momente quasi notiert sind und dann wird man quasi verrückt beim Zusammensetzen der Tage und vor allem dem über allen Dingen schwebenden Versuch, ein Buch zu schreiben, das Drift heißt. Das ist eigentlich so der Hauptstrang.
Das heißt, es gibt auch wie so eine Metaebene da drin noch dazwischen, wo sie sich da immer Gedanken wieder drüber macht.
Richtig, Kate Zimbrino arbeitet sich die ganze Zeit ab daran, ein Buch namens Drift zu schreiben und es gelingt ihr nicht. Und dieses Scheitern dieser Drift-Bewegung, die schriftlich festzuhalten, dieses Hin- und Hergeworfen werden, sowohl im Internet als auch im Alltag und so weiter, das ist dieses Buch. Und gleichzeitig kehrt sie auch immer wieder zurück zu Rilke zum Beispiel oder Walser, die sie sehr fasziniert. Sie hat Fotos gemacht, die sie mit einarbeitet und das ist so eine richtige Collage, die dann je unterbrochen wird von einer Schwangerschaft. Mhm. Und es ist eins der klügsten Bücher auch, die ich über kreatives Arbeiten und Schwangerschaft gelesen habe. Warum will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen, aber diese Dringlichkeit in diesem Text ist wirklich, also hat mich komplett fasziniert, gleichwohl mich das Buch auch sehr viel aufgeregt hat, aber ich finde, das muss nichts Schlechtes sein. Mhm. Aber gerade das Thema Prokrastination, das ja immer wieder gerade so ne, wichtig wird und womit sich viele identifizieren können, gerade das greift sie auch ganz, ganz viel auf.
Das heißt, es ist so, kann man so in diese autofiktionales Schreiben einordnen, genau. Aber auf eine sehr innovative Weise.
Richtig,
so.
Genau. Autofiktionales, essayistisches Schreiben würde ich sagen, es ist auch eine Art flaneurhaftes Schreiben, mhm. weil es ganz viel um Spaziergänge geht und um die Umgebung.
Dieses und Beobachten hast du ja auch schon gesagt, ne? Dieses Wahrnehmen, richtig. Details zu suchen.
Und
in Momente zu kommen.
Und dann geht es ja um dieses Scheitern, dieses Buch zu schreiben und mit der Geburt der Tochter schließt sie dieses Buch ab und dieser Zettelkasten wird dann das Buch und das
und dann
Buch
ergibt sich,
im Titeldrift.
Und dann ergibt sich quasi trotzdem eine Form, wie das so oft so ist.
Die Form ist
man
das Entscheidende,
das, genau. Ja,
genau. Ne? Die Form ist das Entscheidende. Das hat mich sehr, sehr fasziniert und außerdem finde ich schön daran, wenn wir an Kate Zambrino sprechen, dass es noch ganz viele andere Sachen gibt, die von ihr zu entdecken sind für mich, weil ich auch ihre älteren Bücher noch nicht gelesen habe.
Ja, sie
also
ist so ein
Mutter, ein Gemurmel zum Beispiel.
Mhm. Sie ist so ein Fall, die auch in den letzten Jahren so ein bisschen mehr besetzt wird. Ne? Wir hatten
genau.
das schon mal angerissen in einer anderen Folge. Und ja, auf jeden Fall interessant. Also sie ist auf meiner Leseliste für 2025 ganz oben jetzt.
Vielleicht machen wir jetzt mal so kurz eine Serviceleistung. Für wen ist das Buch was an Weihnachten? Weißt du, was ich meine, mhm. wenn man noch Geschenke
okay.
sucht?
Ja, ja.
Also ich würde sagen, das Buch ist auf jeden Fall für Leute, die selbst schreiben.
Mhm.
Oder generell kreativ arbeiten,
ja.
auch gerne für Leute mit Kindern
mhm.
in dem Zusammenhang. Mhm. Und das Buch ist auf jeden Fall auch für Leute, die nur sporadisch zum Lesen kommen und dann immer nur so diese kurzen
ja.
Kapitel
ja.
lesen.
Das ist generell, weil ich gerade auch Wolfram Lotz lese, Heilige Schrift, mhm. das ist schon ein extrem dankbares Lesen manchmal,
ja.
so Tagebücher oder sowas zu lesen, ne? Oder so fragmentiertes Schreiben
richtig.
Quasi. Gerade zum Beispiel auch mit Kind oder so, wenn du dann das Kind da sitzen hast und du kannst nebenher einfach mal kurz lesen. Und es ist aber auch nicht schlimm,
ja.
wenn du mal rausgerissen wirst,
genau.
wie bei einem Roman, wo du dann immer wieder gucken musst, wo war ich denn jetzt? Und dann liest du es nochmal und irgendwie, es macht dann gar keinen Spaß mehr. Ich finde, bei so einer Art von Schreiben macht es sogar Spaß, manchmal rausgerissen zu werden.
Absolut.
Es ist ganz cool, dann kommt man wieder mit so einem Blick zurück und nimmt wieder was. Und, ja.
In gewisser Weise ist der Leseprozess dann auch dem Schreibprozess sehr ähnlich.
Ja.
Zumindest hier bei Kate Zambrino. Also
ja.
auf jeden Fall ein guter Tipp, auch für alle, die vor allem ästhetische Bücher schätzen. Das Buch sieht wahnsinnig gut aus. Und durch die Fotos hat das auch so ein bisschen Coffee-Table-Charakter. Also für alle, die es gar nicht lesen wollen,
so,
sondern einfach
so
intellektuell
einfach so.
Ins Regal
ja, ja, ja.
stellen möchten, ist das auch
lohnt
ein guter Geschenketipp.
Sehr schön. Meine Nummer 3 ist ein Buch aus England von einem Schauspieler geschrieben.
Oh,
wie sollte
also,
es anders sein?
Wirklich, wenn jetzt noch Fotografie eine Rolle spielt,
und
Josef,
jetzt,
dann
jetzt
haben wir alles von dir mit drin.
Also ein großes Foto von ihm ist auf dem Cover. Da sieht er so sehr geheimnisvoll aus. Es ist nämlich der Schauspieler von Snape, Alan Rickman, der natürlich nie nur der Schauspieler von Snape war, sondern extrem viele Rollen gespielt hat. Eine sehr populäre Rolle war noch in Stirb langsam, der Bösewicht im ersten Stirb langsam, aber er hat eben sehr, sehr viel Theater auch gemacht und ganz andere Rollen auch gespielt und das sind seine Diaries und die heißen Madly Deeply, die wurden tatsächlich auch, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, das ist doch ein bisschen vielleicht Special Interest, auch wenn er bekannt ist, aber die wurden auch ins Deutsche übersetzt, also man kann die auch auf Deutsch lesen, ich habe sie damals auf Englisch gelesen, weil ich nicht warten wollte, ich dachte auch nicht, dass sie übersetzt werden, aber ich habe sie mir direkt bestellt und Alan Rickman ist ja vor ein paar Jahren verstorben, leider. Diese Tagebücher wurden jetzt von Emma Thompson herausgegeben und irgendwie ist das einfach so, vielleicht vom Thematischen gar nicht so unähnlich wie das, was du von Kate Zambrino erzählt
mhm.
hast, nur halt in einer anderen Branche, weil es geht jetzt nicht, er hat kein Kind oder so, aber es geht viel um dieses, ein kreatives Leben führen. Und was mich so fasziniert bei der Schauspielerei ist, dass ich glaube, beim Schreiben ist es doch so, dass wir trotzdem noch mehr uns, sag ich mal, die Tür zumachen können. Als Schauspieler bist du ständig darauf angewiesen, irgendwelche Leute zu treffen, auch auf teilweise völlig beknackten Lunches rumzusitzen, um irgendwen zu beeindrucken, dann wieder mal schnell irgendwo hingeflogen zu werden, weil irgendwer will dich mal kurz sehen und mal überlegen, ob du in seinen Film passt. Dann gleichzeitig willst du dir quasi so dieses Kreative erhalten. Dann hast du irgendwie eine Theaterpremiere und dann halt eine Theaterdings. Dann beschreibt er zum Beispiel... Und er beschreibt das eben alles so schön und er beschreibt zum Beispiel so, wie das ist als Schauspieler, wenn du in einem Stück mitspielst, wo du weißt, diese Produktion ist einfach scheiße und du musst jeden Abend hin und es wieder volle Kanne geben quasi, ne? Oder du weißt, da sitzt jetzt der und der Kritiker, er beschreibt dann so Abendessen, er beschreibt auch so Freundschaften, die sind halt alle irgendwie so ein bisschen schwer fassbar, so ein bisschen fahrendes Volk, sehen sich an allen möglichen Stellen der Welt immer mal wieder, haben dann so Abende, wo sie dann irgendwie Klavier spielen und sich gegenseitig irgendwie die Stücke, die sie sich noch so erinnern, so um die Ohren hauen. Dann gibt es irgendwie total süße Beschreibungen auch über andere bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, zum Beispiel Ian McKellen, der irgendwie so in dem Tagebuch immer wieder auftaucht und immer wieder so die, sage ich mal, gute Seele ist. Also da gibt's, haben sie dann so eine gemeinsame Freundin, der es nicht so gut geht. Mhm. Und dann kommt Ian McKellen und sagt, also Darling, so wie es bei dir aussieht, da kann es dir auch nicht gut gehen. Und dann räumt er erstmal so 3 Stunden ihre Wohnung auf und macht alles ganz sauber und sagt so jetzt, ne? Und das, es gibt irgendwie so, also wir waren dabei, für wen ist das Buch was? Das ist, glaube ich, natürlich auf der einen Seite für Leute, die sich für Film interessieren, die sich für England interessieren, für britischen Film, für London interessieren, weil London spielt natürlich eine große Rolle. Aber ich fand das irgendwie auch einfach faszinierend, auch so dieses kreativen Leben zuzugucken. Es ist nicht formal in irgendeiner Weise anders, als Tagebücher halt geschrieben sind. Aber es hat so dieses... Du tauchst wirklich in den Leben ein, weil der hat dieses Tagebuch halt, ne, so, keine Ahnung, morgen habe ich wieder einen Arzttermin und oh Gott, oder ich bin jetzt so betrunken und jetzt muss ich dann da morgen hin zu dem Termin und ich habe Kopfschmerzen und irgendwie geht es mir nicht so gut. Oder auch so Dynamiken, was man natürlich auch durch MeToo und so viel mitgekriegt hat, so Regisseure, die dann irgendwie so was Diktatorisches ausüben und wie er sich dann aber auch immer zur Wehr setzt, weil der war jetzt nicht so der, ich glaube, der war schon anspruchsvoll einfach und der hat das auch nicht den Leuten dann zu einfach gemacht. Und wenn dann Regisseure sich scheiße benehmen, dann ist er schon, also dann kann er schon ganz schön dagegen gehen und das auch so zu sehen, wie das dann so, wie diese Dynamiken sind. Also wer da Interesse hat, der kann das auf jeden Fall lesen und einen Menschen kennenlernen, der einerseits irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen, so ein bisschen so eine raue, so eine raue Schale hat, das passt schon auch zu Snape, also es gibt ja so Geschichten von ihm, dass er am Set als Snape, dass die ihn teilweise, die Kinder sich nicht so richtig getraut haben, quasi ihn anzusprechen, weil er so ein bisschen gruselig war, einfach so, ne, und andererseits aber irgendwie dann doch die Menschen, die ihm wichtig sind oder so, so sehr nah hat und ein sehr herzlicher Mensch war. Und als ich das letzte Mal in London war, habe ich dann dieses Haus, wo er am Schluss, dass er hatte sich am Schluss es endlich geschafft, quasi sich ein Haus zu kaufen und ist dann da aber nie mehr eingezogen. Und dann war ich da und dann ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie sehr mich dieses Buch in diesem Jahr beschäftigt hat, immer wieder ich daran gedacht habe, weil man halt so in so ein Leben eintaucht, ne? Und dann irgendwie so viel mitnimmt, obwohl das jetzt nicht literarisch das große Ding ist oder sowas, ne? Deswegen ist das mein Platz 3 und damit kommen wir zu Platz 2, Lynn.
Ja, mein Platz 2 ist ein Buch, was überhaupt kein Geheimtipp ist, nicht neu rausgekommen ist, aber was ich regelmäßig wieder lese und was mich immer wieder fasziniert. Das ist wirklich, egal ob ich die Geschichte kenne oder nicht, ich lese immer wieder begierig, als hätte ich sie noch nie gehört. Und hier möchte ich aber eine ganz besondere Ausgabe empfehlen, weil wir sind Weihnachten und ich finde, Weihnachten darf schon mal ein bisschen extra sein. Das Buch, was ich empfehle, ist John Krakauer in die Wildnis. Das kennst du bestimmt auch und es gibt eine wunderschöne Version von der Büchergilde, illustriert von Christian Schneider. Das ist auch ein bisschen größer, ein bisschen dicker und gerade für Leute, die grundsätzlich so Abenteuerliteratur mögen oder viel so Nature Writing affin sind, aber auch Menschen, die einen eher praktischeren Zugang zur Natur haben und so einen handfesteren Zugang wie Wanderer und Abenteurer. Oder Leute, die einfach Lust auf ein schön illustriertes Buch haben, für die ist das auf jeden Fall was. Es ist ja so, dass 1992, also im Jahr meiner Geburt, in einem alten Bus in Alaska die Leiche eines jungen Mannes gefunden worden ist. Und das ist Chris McCandless, in diesem Buch geht und der unter dem selbstgewählten Namen Alexander Supertramp quasi die Küsten Amerikas unsicher gemacht hat, in den Wüsten unterwegs war, viel gereist ist, der auch aus wohlhabendem Hause stammte und damit aber nichts anfangen konnte und dann sein Hab und Gut heimlich verkauft hat nach dem Studium, nach dem Bachelor und in einem alten Auto losgefahren ist. Das hat er dann unterwegs auch stehen lassen müssen, weil er auch so ein bisschen realitätsfern mit allen Sachen umgegangen ist und er im Prinzip dann auf der Straße gelebt hat und herumgereist ist, immer in den großartigen Landschaften Amerikas. Und sein größter Traum war die Reise nach Alaska. Und bei dieser Reise hat er dann, und das ist kein Geheimnis, den Tod gefunden. Und John Krakauer, der selbst sehr viele Abenteuer erlebt hat, fühlt sich diesem Chris McCandles ziemlich nah und versucht so ein bisschen seine Reputation zu retten in diesem Buch, weil viele, vor allem Menschen aus Alaska eben auch wirklich den Kopf geschüttelt haben über diesen
so rein
jungen Mann. Die haben halt auch gesagt, also so blöd kann man ja gar nicht sein, zumal der jetzt nicht in der Wildnis war. Also das war schon sehr, sehr abgelegen und da gibt's auch Bären und so weiter. Ja. Aber Alaska hat ganz andere Formen von Wildnis zu bieten und gleichzeitig hat Chris McCandles da doch sehr, sehr viele Tage, über 100, ganz unabhängig gelebt. Und andererseits gibt's eben auch wieder viele junge Leute, die sich danach auf seine Spuren begeben haben und ähnlich leicht, also mit einem bestimmten Leichtsinn einfach vorgegangen sind. Und John Krakauer ist sehr fasziniert von diesem Chris McCandles und versucht hier auch so ein bisschen eine Ehrenrettung zu betreiben, was ihm auch gut gelingt. Das ist auch ein sehr persönlicher Essay letzten Endes, aber geschrieben zu einer Zeit, wo man das in dieser Form jetzt noch nicht so ausgespielt hätte. Ich glaube, heute würde das Buch echt noch mal ganz anders auch einschlagen, obwohl es damals schon absoluter Bestseller war. Und ich finde es wahnsinnig berührend, gerade auch die ganzen Klassiker des angloamerikanischen Wildnis- und Nature-Writing-Schreibens werden da irgendwie zitiert und mit eingearbeitet. Und es ist immer wieder sehr berührend.
Es ist ja so, dass die diesen Bus, in dem der da gelebt hat und in dem er gestorben ist, sogar abtransportieren mussten, extrem aufwendig, ne, mit so einem Kran. Ich habe da mal so Bilder gesehen, weil einfach diese ganzen Nachahmer da hinkommen und da einfach auch mehrere noch gestorben sind, bevor sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt diesen Scheißbus und bringen den da weg, weil sonst kommen die ganze Zeit Leute, die nicht dafür ausgestattet sind, die nicht wissen, wie sie überleben können und die sich dann, die dann auch wieder auf unterschiedliche Weise sterben, ne? Und weil du das jetzt erwähnt hast, kann man den Film einfach mitempfehlen. Ich finde, der ist sehr, sehr gut geworden. Ich finde auch,
Der ist sehr gut geworden. Total. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich die eine Sache wieder so ein bisschen überbetont wurde, nämlich dieses Verhältnis zu der jungen Frau auf dem Campingplatz. Vorgespielt von Kristen Stewart. Jetzt habe ich mir mal was gemerkt, was mit Schauspielerei zu tun hat. Josef ist bestimmt stolz auf mich am Ende des Jahres. Aber
er hat, finde ich, diese Suche nach immer weiter, irgendwie zu Hause nicht so zufrieden zu sein, sich fremd zu fühlen und dann einfach immer weiterzuziehen und irgendwie auch nirgendwo bleiben zu können, weil man irgendwie so getrieben ist und dann diese Begeisterung, gerade da auch in Alaska, also diese Begeisterung angesichts der Natur, das kriegt der Film ganz gut hin.
Das kann der Film super, vor allem auch visuell natürlich.
Ja.
Ich finde aber, man sollte wirklich das Buch lesen und nicht das eine oder das andere.
Beides am besten. Ich glaube, was ich auch noch empfehlen würde, ist der Song Society. Der ist von Eddie Vedder und ist auch für den Soundtrack geschrieben, wo es auch nochmal um diese Handlung gibt sozusagen oder diese Figur, die da gemacht wird, so ein bisschen so diese Abkehr von der Gesellschaft und einfach, ich will irgendwo hin, wo ich allein bin, ich will irgendwo, wo Natur ist, ich will eigentlich nicht mehr unter den ganzen Leuten sein in den Städten.
Richtig.
Ja.
Ja, sehr also schön, große Empfehlung.
Schöne Empfehlung.
Mhm. Ist
für die Abenteurer, ne?
Für die
Abenteurer das Buch. Ja, ich bin wieder in England, wieder bei der Kunst, aber diesmal bei der bildenden Kunst, nämlich bei Celia Powell. Und die hat ein Buch geschrieben, Letters to Crenshaw. Celia Powell ist eine Malerin, die lebt noch. Hat relativ am Anfang ihrer Karriere eine Beziehung zu Lucian Freud gehabt. Da bin ich so ein bisschen auf sie gekommen. Ist dann aber, hat ein ganzes Leben lang halt gearbeitet und gemalt und ist inzwischen auch sehr anerkannt. Und die hat so ein bisschen so wie Patti Smith, ich weiß nicht, ob du da kennst du dieses Just Kids, ne, von ihr?
Mhm.
Ja, also die hat auch so eine Art irgendwie über Kunst und über andere Künstler zu schreiben und über ihren eigenen Prozess, der einen so, also der auch literarisch total interessant ist. Und sie beschreibt in diesen Letters zu Gwen John, Gwen John war auch eine britische Künstlerin, die eine Affäre, und da gibt es auch gewisse Parallelen quasi zu ihrem Leben, sie hatte halt eine Affäre mit Rodin und ist darüber auch ziemlich verzweifelt, weil Rodin sich nie so richtig auf sie einlassen wollte. Hat aber immer auch gemalt, ist dann teilweise in die Nähe von Rodin gezogen, und Celia Powell schreibt quasi ihr Briefe. Ein Jahr lang, glaube ich, oder so, schreibt ihr immer wieder Briefe und setzt dazwischen auch Bilder, die sie gemalt hat, also von Orten, wo sie war oder sowas. Und das Ganze ergibt so ein ganz, ja, ein extrem einfühlsames, einerseits Porträt von Gwen John, andererseits Selbstporträt von Celia Powell, plus die Malereien, die dazwischen sind. Und das ist irgendwie einfach so, kennst du das, es gibt so Mischungen in Büchern, die gehen einfach auf. Und du könntest gar nicht sagen, was es, also das in seine Einzelteile zu zerlegen, nimmt dem Ganzen den Zauber. Es hat einfach einen Zauber. Und wenn du es liest, kommt so eine extreme Begeisterung für Kunst, für Malerei, für Bilder, für Hingucken. Die guckt natürlich auch, also die beschreibt dann zum Beispiel das Meer in Amerika. Die fliegt dann für eine Ausstellungseröffnung nach Amerika und beschreibt das halt der Gwen John, zieht dann Rückschlüsse zu ihren Bildern und wie sie bei ihr den Himmel gesehen hat und malt dann aber ihr auch ihren eigenen Himmel. Und irgendwie ist es einfach ein Buch für alle, die so eine Art, die Just Kids zum Beispiel mochten, für alle, die sich für Kunst vielleicht ein bisschen interessieren und ja, die vielleicht auch mit Malerei was anfangen können und dann eben diese Malerei in diese Worte verpackt sozusagen finden.
Klingt das auch nach einem sehr schön gestalteten Buch, wenn du sagst, dass da Fotos drin sind.
Genau, ein extrem, extrem schön gestaltetes Buch. Ich finde, das sind immer so die Bücher, wo man denkt, jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu, wo wir letzte Folge drüber geredet haben, Angela Merkel, du zahlst dann 40 Euro für das Buch, dann zahlst du halt, weil es so dick ist und weil sie so berühmt ist, und bei dem Buch denkst du dir dann fast so, das ist verhältnismäßig fast schon billig, weißt du, für das, was du alles kriegst, weil diese Bilder halt auch in extrem guter Qualität da abgedruckt sind, gibt's nur auf Englisch, aber es ist ein sehr klares Englisch, eine sehr klare Sprache. Ich würde sagen, das kann man auch gut lesen, wenn man jetzt noch nicht so extrem im Englischen drin ist. Und damit kommen wir zu unserem Platz 1.
Ja, und hast du auch gerade überlegt, was die Mehrzahl ist? Ja,
Plätzen. Zu unserem Plätzen. Eins. Also Plätze natürlich, aber.
Plätzchen wiederum. Aber, okay, aber jetzt wird es wirklich.
Okay.
Okay.
Eins.
Platz 1 für mich dieses Jahr auf jeden Fall eine Neuerscheinung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Und zwar das Buch Requiem von Alexander Schnickmann. Ein junger Dichter, 94 geboren und bekannt so ein bisschen durch, also für Leute, die das verfolgen, durch das Gewinnen des Leonce und Lena Preises im letzten Jahr. Und es ist ein Wahnsinnstext, der ist bei Matthes und Seitz erschienen. Und es steht bei Matthes und Seitz Roman da als Einordnung. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass das überhaupt gar nicht braucht, um den, also erstens ist es eine falsche Fährte, glaube ich, für viele LeserInnen, und man muss sich eben wirklich bewusst machen, dass dieser Text ist fast so ein bisschen wie so ein Langgedicht gesetzt, also in so schmalen Spalten. Es funktioniert ohne Satzzeichen und ist ein absolut stromartiger, atemloser Text, der ganz viel und fast ausschließlich über Klang funktioniert. Also ein Text, der wirklich so ist, als würde man, keine Ahnung, in der Sonne an irgendeinem Fluss irgendwo nirgendwo liegen und immer mal wieder eintauchen. Und ich lese schon lange an diesem Buch, weil genau das eben passiert. Man liest es nicht einfach durch. Es ist kein Page-Turner wie Into the Wild, also in die Wildnis, das ich eben vorgestellt habe, sondern es ist so eine Art, wie so ein Weihnachtsplätzchen. Also es ist wie so ein Naschwerk. Also manchmal fehlen mir so ein bisschen die Worte bei diesem Text, weil ich das Gefühl habe, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Aber was man vielleicht noch sagen muss, es ist eine Art poetische Erzählung, eine Art Traumreise von einem Bewusstsein, das in Berlin umher schwebt, umher wandert und da sowohl Abstecher nach Kalifornien macht, als auch irgendwie nach Brandenburg, und die ganze Zeit schwingt auch mit, das Paradies und die Hölle und überhaupt gibt es sehr viele Anklänge an den Katholizismus. Und ich finde diese Sprache so unfassbar fantastisch. Das ist definitiv ein Tipp für alle, die extrem sprachverliebt sind, die Lyrik mögen. Und das ist so ein bisschen für mich das beste Buch des Jahres gewesen. Und deswegen für mich, auch wenn ich weiß, dass es, glaube ich, vielen Lesegewohnheiten entgegengeht, eine absolute Empfehlung.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das sind aber auch diese Bücher, die ich immer mehr wertschätze irgendwie mit der Zeit, wo ich früher vielleicht gesagt hätte, ja, okay, das ist so ein bisschen, aber jetzt, also ich glaube, was passiert so, ist, dass es dieser Spaß entsteht dabei, in Bücher wieder einzutauchen, wieder zu lesen. Kennst du das auch, dass es so am Anfang eher so ist, wenn man anfängt so mit Lesen, dass man immer denkt, ach, das kann man auch noch entdecken und oh Gott, den muss ich auch noch lesen, das habe ich ja noch nie gehört. Und,
ja,
und dann irgendwann dieser Impuls aber auch kommt so, ja, okay, ich habe jetzt viel Masse gelesen.
Ja.
Ich will jetzt auch Sachen haben, wo ich mich länger damit, also es macht mir gar nichts mehr, mich länger mit was zu beschäftigen. Es macht mir auch gar nichts mehr, wie du jetzt gesagt hast, bei Into the Wild ein Buch auch mal wieder zu lesen, ja, und nochmal zu gucken, was da ist.
Absolut. Und ich finde, wenn wir schon über Weihnachten und Besinnlichkeit sprechen, die ja, wie wir letzte Folge festgestellt haben, sowieso dauernd irgendwie untergraben wird, ist es auch ein guter Gedanke, wieder in so eine Art Einfachheit zu finden.
Ja.
Und ich finde, dafür ist zum Beispiel eben einerseits immer hilfreich, Geschichten zu lesen, die von der Einfachheit handeln, wie zum Beispiel In die Wildnis, aber auch Bücher öfter zu lesen und langsam zu lesen, sich Zeit zu lassen. Aktuell lese ich gerade ein Buch, das mal am Rande, das empfehle ich übrigens auch sehr, nämlich Ein Geist in der Kehle. Ich habe jetzt gerade die Autorin vergessen, die hat nämlich einen irischen Namen, einen altirischen Namen, den ich noch nie laut irgendwie in meinem Kopf gehört habe. Ich kann das aber gerne nochmal verlinken und es war auch ein Bestseller, ist ganz bekannt geworden und die ist vierfache Mutter und in dem Text beschäftigt sie sich die ganze Zeit mit dem gleichen Gedicht von dieser einen ikonischen irischen Figur. Und auf diesen ganzen 100 Seiten versucht sie einfach zwischen diesen ganzen Haushaltstätigkeiten, die so ritualisiert ablaufen und dieser Zeit, die sie nicht hat, dieser Figur und diesem Gedicht näher zu kommen. Und es hat mich so runtergeholt und mir nochmal gezeigt, was es heißt, ein literarisches Leben zu führen. Dass es nämlich nicht heißt, sich durch alle Neuerscheinungen zu hetzen und zu denken, man würde irgendwas verpassen, wenn man bestimmte Sachen nicht liest, sondern sich ein Buch zu nehmen, das aufzuschlagen und sich selber ganz, ganz weit zu öffnen beim Lesen und dann zu schauen, was passiert. Und wenn es bedeutet, dass man einen Monat lang immer und immer wieder die gleiche Seite liest, dann ist das so.
Extrem, ja. Und da kommen wir, weil du sagst öffnen, kommen wir zu meinem Platz 1. Und ich glaube, bei mir ist zum Beispiel das Buch, was ich jetzt vorstellen will, Erebors, eine Arbeiterin. Ich finde, zum Lesen oder zu einem Buch, ob das einem was bedeutet oder nicht, gehört nicht nur der Text an sich, sondern auch, zumindest für mich, der Kontext, in dem ich das gelesen habe. Ne? Und bei Erebor war es irgendwie so, das habe ich einerseits im Urlaub gelesen, dann habe ich noch die Lesung besucht, die in Leipzig war und die auch sehr besonders war mit Sandra Hüller damals und so, die da gerade ihren Preis gewonnen hatte mit einem Erebor, der sehr aufmerksam und sehr gerührt war irgendwie über den Abend. Und dann fließt sowas, finde ich, auch gerade vor allem, wenn man es aus der Erinnerung betrachtet, so mit rein. Und deswegen ist dieses Buch für mich in diesem Jahr so ein bisschen so ein Meilenstein geworden, auch wenn ich sagen würde, es ist jetzt nicht wirklich neu gewesen oder so. Er hatte ja schon Rückkehr nach Rell geschrieben und ich glaube, so dieser Besonderheitseffekt, der ist vor allem beim ersten Buch gewesen, so wie es auch vor allem beim ersten Buch von Anja Noh so war, als ich die Jahre gelesen habe. Und ich damals sozusagen dann so gemerkt habe, okay, das ist echt ein ganz krasses Schreiben und dann liest man mehr von ihr und findet es auch gut und ist immer noch Fan, aber es wiederholt sich trotzdem dann auch so ein bisschen formal und so ist es bei Erebor auch. Ich glaube, was mich in diesem Fall besonders beeindruckt hat, war irgendwie so ein bisschen dieses sehr Persönliche, was er beschreibt in Bezug auf seine Mutter. Also ganz kurz, es geht ja darum, dass sie ins Altenheim kommt und er halt in der Stadt ist und sie kommt halt ins Altenheim, weil keiner der Geschwister auch von ihm irgendwie Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Das ist ja was extrem, ja, normal ist. So, was aber halt die Kehrseite davon ist, ist, dass diese Altenheime einfach nicht genug Personal haben, dass da auch viel kaputt gespart wurde in Frankreich. Das kann man aber auch locker auf Deutschland übertragen, dass es die Leute, wenn sie in Altenheime kommen, in der Regel relativ schnell sterben. Vor allem schneller sterben, als wenn sie zu Hause bleiben. Einfach weil dann so ein bisschen so dieses kommt, so ich will nicht mehr jetzt hier. So, ne? Und dieser Lebenswille ist ja wichtig, gerade am Ende. Und er beschreibt es halt auch bei seiner Mutter, die dann irgendwie einfach nicht mehr so oft gewaschen wird, weil das Personal nicht da ist, ne? Und so weiter. Und er beschreibt halt diese Besuche, die er bei ihr macht, die nicht viele sind, weil die dann relativ schnell stirbt. Und ja, diese Hilflosigkeit quasi angesichts der gesamten Situation. Und das ist irgendwie was extrem Rührendes und was einem auch lange bleibt. Und in dem Sinne, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen überstrapaziertes Etikett ist, auch ein sehr, sehr wichtiges Buch. Was mir allerdings aufgefallen ist, Lynn, wir haben auch in unseren Listen echt viel so quasi nicht so die reine Fiktion, weißt du, was ich meine? So diese klassischen Romane.
Ist das vorbei,
sondern das ist so. Nee, das glaube ich nicht, aber mir ist es auch wieder. Also ich hatte jetzt so eine ganze Phase, wo ich das gar nicht gelesen habe und jetzt arbeite ich aber selbst seit einer Weile an einem Roman und merke, okay, ich muss das irgendwie wieder mehr lesen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man das aufbaut oder sowas, ne? Und habe jetzt wieder so ein bisschen angefangen. Also ich habe Sally Rooney gelesen, ich habe von Andrew Hagen Caledonian Road gelesen, Rachel Cusks neues Buch Parade. Das sind mal so ein paar Titel, die ich auch empfehlen kann, auf jeden Fall für die Leute, die fiktional irgendwas lesen wollen.
Ja, und die viel zitierte, aber nicht oft genug zu wiederholende Empfehlung ist natürlich immer, die Bücher entweder direkt beim Verlag online zu bestellen
oder beim kleinen
in einer kleinen, feinen Buchhandlung um die Ecke. Ja. Das hilft wirklich, das ist nicht nur so dahergesagt, das macht einen wirklichen Unterschied. Warum? Da können wir auch gerne nächstes Jahr nochmal drüber sprechen.
Und vor allem auch wirklich mit dem Hinweis, es macht ja auch echt keinen Unterschied, weil es einfach am nächsten Tag ja auch da ist.
Für also einen selbst? Regel,
ja, also vom Bestell, also wenn du es jetzt bei Amazon bestellst, gut, du musst hingehen.
Ja.
Aber du brauchst bei Amazon ja auch mindestens einen Tag, bis es kommt. Und beim Buchladen, wenn du es morgens bestellst, hast du es in der Regel auch am nächsten Tag. Also wenn jetzt Leute sagen, irgendwie, weißt du, es ist nicht so ein riesen Mehraufwand.
Das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber so, und da muss ich auch darauf hinweisen, aus aktuellem Anlass, dass viele unabhängige Verlage mit ihrem Sortiment gar nicht gelistet sind in den Bestellsystemen der Buchläden, weil sie sich das nicht leisten können. Das heißt, da wird euch dann gesagt, das Buch ist nicht lieferbar. Lasst euch davon nicht irritieren. Versucht es dann wirklich bei ganz kleinen Verlagen direkt beim Verlag. Die schicken euch das auch
über die Website,
schnell.
Ja, klar. Genau.
Das ist wichtig, weil sonst denkt man dann die ganze Zeit, das Buch gibt es
nicht
mehr, und findet das weder bei Amazon noch online sonst wo oder im eigenen Buchhandel, und da müsst ihr dranbleiben, da müsst ihr zum Verlag gehen. Das ist etwas, was dem kapitalistischen Prinzip geschuldet ist. Lasst euch davon nicht entmutigen, und Bücher sind immer die besten Geschenke, so oder so. Und für alle, die nicht gerne lesen, gibt es Bücher mit Bildern drin.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag.
Das war das Wort zum Sonntag. Amen.
Und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr und kommen dann nächstes Jahr, machen wir wieder weiter. Anfang
nächstes Jahr geht's weiter. Jahres. Irgendwann im Januar.
Ja, kommt gut durch die Zeit und bis dann, Lynn.
Bis bald.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.